Ich grüße euch ganz herzlich. Es ist schön, euch zu sehen. Und ich freue mich, mit euch wieder ein bisschen weiter in dem ersten Buch Samuel weiterzugehen. Wir werden heute etwas hören zu den ersten 5 Versen im 2. Kapitel. Ich habe es mir überschrieben mit: Der verworfene König sammelt sein Volk. Und ich möchte auch ganz zu Beginn das Wort vorlesen. Dort heißt es: David floh aus Gat in eine Höhle bei Adullam. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon hörten, kamen sie dort zu ihm hin. Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die bedrängt, verschuldet oder verbittert waren. Er wurde ihr Anführer. Schließlich waren es etwa 400 Mann. Von dort aus ging David nach Mizpeh in Moab und batete den König der Moabiter: Lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. So brachte er beide zum König von Moab. Solange David auf der Bergfeste war, blieben sie am Königshof. Dann sagte der Prophet Gad zu David: Bleib nicht auf dem Berg, auf dieser Bergfestung, kehre ins Land Juda zurück. Da zog David in den Wald von Heret. Amen. Worte Gottes. Und ich habe euch heute 3 Punkte mitgebracht. Wir wollen schauen, was für ein König David ist und was für ein König der noch größere David ist, Jesus Christus. Falls ihr euch noch erinnert oder beim letzten Mal nicht dabei wart, das letzte Mal haben wir uns angeschaut, wie David auf der Flucht vor Saul war. Er ging quasi in die Wüste. Wir haben uns immer wieder damit beschäftigt, wie David Ähnliches erlebt wie Israel in der Wüste. Sie werden verfolgt, sie haben Zeiten oder Wüstenzeiten, wie wir es heute vielleicht nennen würden, Dürreperioden, Trockenheit im Leben. Und dann erleben wir aber auch, dass es auch uns heute genauso ähnlich geht als Gemeinde. Gott führt sein Volk in die Wüste, durch die Wüste hindurch. Wie David auf den Thron wartet, so warten wir darauf, eines Tages mit Christus zu regieren. So wie Israel darauf wartet, ins gelobte Land zu gehen, so warten auch wir darauf, in Herrlichkeit, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Die Wüste ist Teil von Gottes Plan. Aber nicht immer kennen wir jeden einzelnen Schritt. Und wir haben gesehen, wie David wusste, er hat diese Verheißung. Gott hat gesagt, du bist der neue König. Und doch wird er jetzt verfolgt. Er hat niemanden bei sich und er flüchtet sogar ins Feindesland auf der Flucht vor Saul. Und er versucht, sich selbst zu retten. Und er fängt an zu lügen, sich wahnsinnig zu stellen vor diesem Philisterkönig und hat da an die Wand gekritzelt wie ein Verrückter. Und der König war so: Was soll ich mit ihm? Ich habe schon genug Verrückte. Und heute geht's weiter. Wir lesen davon, dass David floh zu den Moabitern. Das sind andere Nachbarn von Israel. Genau. Wir fragen uns so ein bisschen, auf welchem Weg ist David? Was tut David? Ist das der Mensch nach Gottes Herzen? Aber wir werden heute sehen, dass Gott trotzdem bei David bleibt und dass er sein Reich baut und dass sein Reich sichtbarer wird und auch Davids Reich sichtbarer wird. Wir lesen nicht von einem Palast oder von einem Thron bei David, aber wir erleben, wie David in einer Höhle ist. Und das erinnert uns aber auch an Jesus. Auch er wächst nicht auf in einem Palast, sondern in einer Krippe. Er hat keinen Thron, sondern er wird verherrlicht am Kreuz. Also wir bleiben bei diesen Parallelen ein bisschen zwischen David und Christus und uns heute. Und mein erster Punkt ist: Um den König herum entsteht ein neues Volk in der Wüste. David floh nach Adullam. Das ist eine Höhle, vielleicht auch eine Bergfeste. Ich weiß nicht viel darüber, aber wir lesen davon, dass er nicht alleine bleibt. Er flieht dahin und warum auch immer, findet seine Familie heraus, wo er ist. Und sie kommt zu ihm. Und ich glaube, das ist sehr logisch eigentlich, weil ich glaube, wenn man fragt, wo flieht man hin, wohin flüchtet man, dahin, wo man Verbündete hat, wo man vielleicht Familie hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn David auf der Flucht ist, Saul auch mal bei seiner Familie vorbeischaut und guckt, ob er da ist und vielleicht auch die Familie in Not kam. Zumal er ja auch bei diesem Mondfest gesagt hat, ich muss zu meiner Familie hingehen und opfern. Also die Familie sucht David, kommt irgendwie auch zu David. Genau, und wir lesen davon, dass sogar noch mehr Leute zu David kommen. Nämlich weitere Männer. Etwa 400 Stück, das ist eine ganz schöne Menge. Und es sind nicht irgendwelche Männer, es sind Menschen, die bedrängt, die verschuldet oder verbittert waren. David ist auf der Flucht und ist verzweifelt und zu ihm kommen verzweifelte Männer. Männer, die verbittert sind, die Probleme im Leben haben, die vielleicht in der Gesellschaft auch ausgegrenzt sind, auch Not haben. Und man denkt so, okay, David ist jetzt nicht mehr allein, das ist cool. Er hat jetzt, es wächst und er ist nicht mehr alleine, aber es ist nicht die Mannschaft, die man sich so vorstellt. Es ist nicht die Elite, es sind keine Helden, es sind keine Beamten oder Soldaten. Es sind Menschen, die Not haben. Es sind Menschen, die selber im Leben nicht zurechtkommen. Und man könnte fragen, ist das nicht eine Katastrophe? Es wird jetzt nur noch schlimmer. Es sind Menschen, über die wir vielleicht sagen würden oder manche sagen würden, mit den Menschen hast du niemals Erfolg. Das wird nicht klappen. Aber genau das sind die Menschen, die sich um David herum sammelt. Und das sind auch genau die Menschen, die Gott sammelt. Jesus spricht im Neuen Testament, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Jesus sagt, kommt, Herr zu mir, folgt mir nach. Und dann lesen wir im Neuen Testament, wer kommt? Wer ist die Gemeinde, die zu Jesus kommt? Es sind nicht die perfekten Menschen. Es sind nicht die Heiligen, es sind Zöllner und Sünder, Kranke und Besessene, Menschen mit einer kaputten oder gebrochenen Biografie. Und Jesus sagt nie, werdet zuerst gut, werdet zuerst perfekt und dann seid ihr bei mir richtig. Er sagt nicht, werdet eure Probleme los, sondern er sagt, kommt. Kommt, wie ihr seid, zu mir. Das Evangelium ist nicht für Menschen, die würdig sind, die heilig sind, sondern das Evangelium ist für Menschen, die ihn brauchen. Ich glaube, oft hat Religion etwas von verbessere dich, dann bist du willkommen. Aber Jesus sagt, komm und ich werde dich verändern. Und ich glaube, so eine ähnliche Bewegung sehen wir tatsächlich auch hier bei David. Vielleicht denkst du, wenn du manchmal in der Gemeinde bist oder mit anderen Christen unterwegs bist, dass du hier nicht reinpasst. Dass du denkst, oh, ich bin nicht gut genug für diese Truppe hier. Ich habe mich vielleicht blamiert, ganz schrecklich, oder ich habe selber Kämpfe und die sind nicht einfach und vielleicht auch unangenehm und ich schäme mich vielleicht. Oder dass du das Gefühl hast, versagt zu haben. Aber dann bist genau du der Mensch, den Jesus ruft, den Christus um sich herum sammelt. Wir sind eine Höhle voller Menschen, die Christus angenommen hat, die abhängig von ihm sind, weil sie hilfsbedürftig sind. Und ich glaube, das sehen wir hier auch in diesem Text. Es kommen Menschen zu David, weil sie Not leiden, weil sie keinen anderen Ort haben, wohin sie vielleicht gehen können. Und bei David finden sie irgendwie Ruhe. Und es muss so gut sein, dass andere hinzukommen. Sie gehen nicht wieder, sie bleiben da, es wächst an, es werden über 400. Ich möchte mal kurz auf diese Zahl eingehen. Es gibt einige Kapitel zuvor, lesen wir von Saul, der sein Heer versammelt hat. Und dann fängt er an zu opfern, bevor Samuel da ist. Und es fängt alles ein bisschen an zu bröckeln. Und wir lesen davon, dass in seinem Heer nur noch 300 Mann waren. Und ich finde, wenn man hier davon sieht, dass David ohne irgendwelche Mühe 400 um sich herum sammelt, ist in diesem Verhältnis, sieht man einfach schon, dass das eine ganz schöne Menge ist. Und man sieht hier, dass das eine Truppe von Menschen ist, von denen man nie sagen würde, das ist jetzt der perfekte Start, das ist das Kernteam und daraus machen wir was Großes. Das sind eher Menschen, aus denen man denkt, ui, wie kann da was werden? Und doch sind es die Menschen, die hinterher die Helden von David sind, die hinterher ein Teil dieses Königreiches sind, was in David dann Bestand hat. Am Anfang lesen wir von David, dass er keine Starken, keine Perfekten hat, sondern Bedürftige. Und auch in der Anfang in der Gemeinde Jesu lesen wir davon, dass es Menschen sind, die aus seiner Gnade leben. Es sind Fischer, es sind Besessene, es sind Menschen, die Biografien haben, die wir uns vielleicht auch gar nicht vorstellen können. Um Jesus herum sammelt es sich. Und er ruft Menschen, die nicht perfekt sind, sondern die so sind wie du und ich, die Probleme haben und die sich vielleicht selber gar nicht lösen können und die sich vielleicht auch bei anderen irgendwie nicht wohlfühlen, aber die bei Jesus Ruhe finden können. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr geplagt seid, mit euren Lasten beschwert seid. Kommt zu mir, bei mir erholt ihr euch. Bei Jesus ein Platz, an dem man gut verweilen kann, an dem man sogar eine neue Familie findet. Und dann möchte ich zu meinem zweiten Punkt kommen. Der König trägt Verantwortung für die Seinen. Also vielleicht noch ein kurzer Punkt zum Ergänzen, zum ersten Punkt. Wir sehen, Davids Königreich wächst, obwohl er noch gar kein König ist. Er ist zum König gesalbt, aber er herrscht noch nicht. Und ich glaube, einiges ist da auch sehr parallel zu Christus. Wir bekennen Christus als unseren Herrn. Wir sagen, Jesus ist König. Und trotzdem sehen wir ihn hier auch noch nicht regieren. Die Welt erkennt Christus nicht. Wir lesen Johannes, er kam in die Welt, aber die Seinen haben ihn nicht erkannt. Aber eines Tages wird dieser König kommen und die ganze Welt wird ihn erkennen. So wie eines Tages David König wurde. Und das ganze Volk hat erkannt, dass David ein König ist, und zwar ein sehr guter König ist. Wir folgen einem König, dessen Herrschaft real ist, aber noch nicht in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar geworden ist. Auch das ist etwas, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass wir etwas glauben und etwas festhalten, was vielleicht für alle nicht ganz so offensichtlich ist. Der König trägt Verantwortung für die Seinen. Wir lesen davon, dass er jetzt nicht alleine mehr ist, sondern er hat eine Truppe bei sich. Und seine Eltern kommen dazu und David fängt an zu sagen, okay, ich muss irgendwie mich um meine Leute kümmern, um meine Familie kümmern. Und ein kleines Beispiel davon sehen wir, wie er mit seinem Vater und mit seiner Mutter umgeht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Ruth und Naomi. Und wir lesen davon, dass Ruth Boas heiratet und sie kriegen Kinder. Und die kriegen Kinder und daraus wird irgendwann David. Und Ruth war eine Moabiterin. Und Davids Familie entspringt zum Teil aus Moab. Und das ist vielleicht ein Grund, warum er dort gute Beziehungen zu Moab hat. Und dorthin geht und sagt, hey, meine Eltern, die sind mit euch verwandt. Könnt ihr bitte auf sie aufpassen? Und er versucht, einen guten, einen sicheren Platz für sie zu finden. Und ich glaube, David übernimmt Verantwortung für seinen Vater und für seine Mutter. Und ich glaube, er tut das vielleicht auch ganz im Einklang zu den 10 Geboten, wo es heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in deinem Land leben, das Jahwe, dein Gott, dir gibt. Und ich glaube, es ist nur ein kleiner Hinweis für uns heute, dass auch wir uns um Vater und Mutter ehren sollen und wir bemüht sein sollen um sie, wir uns gut für sie sorgen sollen. Nicht nur als Kinder, wo wir klein waren und denken, okay, es fällt mir jetzt echt schwer, Vater und Mutter zu ehren, sondern auch im Alter, wenn wir uns vielleicht um Vater und Mutter kümmern müssen, wenn wir sie vielleicht pflegen müssen. Auch da haben wir eine Verantwortung für sie. Aber es ist, glaube ich, nur ein kleines Beispiel. Es zeigt einfach diese Verantwortung, die David übernimmt. Und es ist auch eine Verantwortung, die Jesus übernimmt. Auch hier haben wir wieder ein Beispiel von Jesus am Kreuz. Da heißt es im Johannesevangelium, in der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, standen seine Mutter Maria und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Klopas. Und Maria aus Magdala. Und als Jesus seine Mutter neben dem Jünger standen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Und der Jünger nahm sie zu sich und sorgte für sie von dort an. Und ich glaube, für mich hat das so zwei kleine Aspekte. Das eine ist, Jesus kümmert sich um die Seinen. Und zum anderen ist es aber auch eine neue Familie, die irgendwie um Jesus herum entsteht. Aber Jesus geht noch viel weiter. David ist in Not, er wird verfolgt und er kümmert sich. Aber Jesus ist nicht nur in Not, er ist gerade am Sterben. Er weiß, es ist der letzte Weg, den er geht. Und auch dort ist er in völligem Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und er kümmert sich um Vater und Mutter, er kümmert sich um seine Jünger. Und er kümmert sich um uns heute, als seine Kirche. Er nimmt Verantwortung für uns alle als seine Gemeinde, wenn er stellvertretend für uns am Kreuz unsere Schuld trägt, das Gericht Gottes trägt, ja, selbst für uns stirbt. Er sorgt dafür, dass nicht wir das erfahren müssten, sondern dass er es erfährt in voller Gänze, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Er bringt uns in Sicherheit. Jesus Christus kümmert sich um sein Volk, um seine Kirche. Er sendet die Sünder zum Vater. Er kümmert sich auch um Mutter und Vater. Und wir, die wir hier versammelt sind als Kirche, als Gemeinde, er verändert uns und er will uns führen. Und weil wir an ihn glauben, dürfen wir voller Freude in die Zukunft schauen und nicht voller Angst und Zweifel. Christus sagt, ich trage euch, ich kümmere mich um euch, ich gebe alles, damit ihr alles in mir habt. Er rettet, besser als David es kann. David versagt immer wieder. Ne? Hier haben wir ein Beispiel, wo David etwas gut tut. Wir merken, auch Jesus tut es, aber trotzdem noch besser. Christus ist der noch bessere David, der größere David. Und ich glaube, das ist etwas, worum wir uns wirklich sehr freuen dürfen und wir wissen dürfen, Jesus kümmert sich um uns. Das hatten wir auch in den letzten Wochen immer wieder. Ne? Die Wüste ist der Ort, in den Gott uns hineinschickt. Aber Jesus ist auch der, der uns versorgt. Jesus sagt in der Wüste, ich bin das Brot des Lebens. Ne? Wer zu mir kommt, wird nimmermehr hungern. Und das gilt für uns. Gott versorgt Israel mit Manna. Gott versorgt David mit Schaubroten in der Wüste. Und Christus versorgt uns mit Brot des ewigen Lebens. Und wir merken, dass dieser König sein Volk führt. In den letzten Versen heißt es, bleibt so lange hier, ich weiß, was Gott mit mir vorhat. David hat nicht den Plan, weiß nicht genau jeden nächsten Schritt, und das hat Anne auch eben gesagt, ne? Wir sind in dieser Welt, auch wir haben diese Verheißung, aber wir wissen nicht jeden Schritt. Aber Jesus ist diesen Weg völlig für uns gegangen. Okay, und er führt uns. David führt, beziehungsweise Gott führt David und Gott führt auch uns. Gott sagt zu David, nee, jetzt hast du hier deine schöne Truppe und ihr seid in Sicherheit, aber da, wo ihr seid, das ist nicht der Platz, den ich für euch bestimmt habe. Du sollst nicht dich verkriechen und dir eine schöne Höhle einrichten, sondern du gehst bitte wieder zurück in das Land, in das du gehörst. Du gehst wieder bitte zurück nach Juda. Und das ist vielleicht nicht der einfache Weg. Und vielleicht wäre es viel schöner, in dieser Höhle zu sein, die Gott einem ja auch irgendwie vielleicht zur Verfügung gestellt hat. In dieser Höhle zu sein, zu denen Gott vielleicht auch Leute geschickt hat. Und Gott sagt, es ist gut, dass ihr da wart, aber jetzt geht bitte wieder zurück. Und das erinnert mich auch an einen Psalm von David, als David Psalm 23 schreibt. Und den kennen auch sehr viele von euch, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Jesus ist der gute Hirte, der sein Volk führt. Und ich sage es noch einmal, Gott sagt nicht, ich schicke euch nicht durch finstere Täler. Gott sagt, ich gehe mit euch hindurch. Ich bin da. Ich lasse euch nicht alleine. Ich bin der gute Hirte. Ich werde kein Schaf verloren gehen lassen. Ich werde jedes einzelne verlorene Schaf zurückführen. Er führt die Gemeinde. Und er bringt jedes einzelne Schaf zurück. Jesus macht, dass wir als Gemeinde und auch jeder Einzelne am Ende sicher ankommt, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. Egal wie trubelig oder chaotisch oder leidvoll es gerade in unserem Leben aussehen mag. Und ich glaube auch, dass dieser Weg zurück nach Juda vielleicht nicht ungefährlich war. Wenn er wieder zurückgeht in das Land, in dem Saul auf der Suche nach ihm ist, wo Menschen ihn vielleicht verraten können und er vielleicht nochmal besonders auf der Hut sein muss, als in dieser Bergfestung, in dieser Höhle, in der er gerade sich eingenistet hat. Aber die Frage ist, warum sammelt Gott eine Truppe um David? Warum sammelt Gott eine Gemeinde um Jesus? Damit sie alle zusammen sind und ein schönes Leben haben? Nein, ich würde sagen, das ist nicht der ganze Plan. Gott sammelt ein Volk. Gott sammelt seine Gemeinde, seine Kirche. Und dieses Volk, das sendet er wieder. Hier sendet er sie wieder zurück ins Land, weil da das Königreich entstehen soll. Und bei uns ist es so, dass Gott uns sammelt. Er sagt, kommt her! Kommt, ihr beladen seid und mühselig seid, ich will euch erquicken. Psalm 23, ich führe euch zu frischem Wasser und zu grünen Auen. Cool. Und dann sagt er, und ich gehe mit euch mit und ich sende euch, bis wir am Ende im Haus des Herrn sind, immer da. Jesus sammelt uns zuerst, er rüstet uns aus, und das sehen wir auch bei seinen Jüngern, und dann sendet er sie wieder hinaus. Das ist immer eine sammelnde und eine sendende Bewegung. Es ist nicht, geh, damit du dazu gehörst, sondern weil du dazu gehörst, weil du Kind Gottes bist, darum sende ich dich in diese Welt. Wir sind es in einem Missionsbefehl, ich habe den Tag schon ein paar Mal gebracht, ne? Sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und darum, weil ich die Macht habe, weil ich bei euch bin, geht hin und macht zu Jüngern alle Welt. Taufet sie, lehret sie, begleitet sie. Und ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende. Das ist genau dieses Sammeln. Ja, schickt, also sammelt Leute. Ja, erzählt ihnen die gute Nachricht, dass bei Jesus es Brot gibt umsonst, Brot des Lebens, ohne dass wir das tun müssen, ohne dass wir ein Level erreichen müssen. Ja? Gemeinde ist kein Ort, kein Museum der Heiligen. Gemeinde ist eine Höhle voller Menschen, die bedürftig sind, die aus Gottes Liebe leben und aus Gottes Gnade leben. Und genau das sehen wir, glaube ich, ein Stückchen weit in diesem Text, der so ganz unscheinbar ist, aber ich glaube, nach vorne und nach hinten ja, strahlt. Am Anfang lesen wir von einer Höhle mit 400 Menschen. Und am Ende lesen wir davon, dass diese Menschen Davids Königreich mit aufbauen und Davids Helden werden. Und in der Gemeinde ist es, glaube ich, genauso. Gott sammelt uns. Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Menschen, die nicht dasselbe Hobby haben, die nicht dieselben Interessen haben, die vielleicht aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kommen, aus ganz vielen unterschiedlichen Lebenden kommen, unterschiedliche Sprachen sprechen. Aber sie sammeln, weil sie gemeinsam sagen, Jesus ist Herr. Den Punkt habe ich mich eben vergessen. Ne? Sie sammeln sich nicht nur um David, sie sagen, du sei der Oberste. Ne? Sei du der König von uns. Und das sagen wir ja auch. Wir sagen ja nicht, Jesus, komm, wir kommen jetzt zu dir hin und dann mach unser Leben gut und dann gehen wir wieder. Sondern wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Sei du König in unserem Leben. Sei du Herr über uns. Wir sind dein Volk. Wir folgen dir. Und Gott führt seine Gemeinde ans Ziel. Das lesen wir, das ist unsere Verheißung. Ich glaube, das dürfen wir erleben, genauso wie Israel es erlebt hat, genauso wie David es erlebt hat. Und genauso dürfen auch wir es erleben. Und ich glaube, darum sind diese David-Geschichten in der Wüste eine so unglaubliche Ermutigung für uns heute, in den verschiedensten Situationen, in denen wir stehen. Amen.